sie geküsst und wieder ins Leben zurückgeholt, und nun kann sie genauso wenig sterben wie er.«
Brienne betrachtete nachdenklich die Karte.
»Wenn Clegane zuletzt in Saltpans gesehen wurde, könnte man dort vielleicht seine Spur aufnehmen. In Saltpans gibt es niemanden mehr außer einem alten Ritter, der sich in seiner Burg versteckt, hat Alin gesagt. Trotzdem wäre es ein guter Ort, um mit der Suche zu beginnen.« »Ich kenne da einen Mann«, meinte Sir Heil, »einen Septon. Er ist durch mein Tor gekommen am Tag, bevor ihr aufgetaucht seid. Meribald heißt er. Am Fluss geboren und am Fluss aufgewachsen, und er hat sein ganzes Leben lang hier seinen Dienst geleistet. Er bricht morgen zu seiner Runde auf und besucht stets Saltpans. Wir sollten ihn begleiten.«
Brienne blickte ihn scharf an.
»Wir? Ich komme mit. Nein.« »Nun, ich begleite Septon Meribald nach Saltpans. Ihr und Podrick könnt gehen, wohin ihr verflucht nochmal wollt.« »Hat euch Lord Randall wieder befohlen, mir zu folgen?« »Er hat mir befohlen, mich von euch fernzuhalten. Lord Randall ist der Meinung, es wäre das Beste für euch, wenn euch mal einer richtig durchvögelt, ob nun mit oder gegen euren Willen.« »Warum wollt ihr dann mitkommen?«
»Entweder das oder wieder Dienst am Tor.
Wenn euer Lord befohlen hat, er ist nicht mehr mein Lord.«
Das verblüffte sie.
»Ihr habt seine Dienste verlassen?« »Seine Lordschaft teilte mir mit, dass er mein Schwert nicht mehr braucht, genauso wenig wie meine Unverschämtheit. Es läuft auf dasselbe hinaus. Von nun an werde ich das abenteuerliche Leben eines Heckenritters genießen. Obwohl ich mir gut vorstellen könnte, eine schöne Belohnung einzustreichen, wenn wir Sansa Stark finden.«
»Gold und Land, das erhofft er sich.«
»Ich beabsichtige, das Mädchen zu retten und nicht zu verhökern. Ich habe einen Eid geschworen.«
»Ich kann mich nicht erinnern, dasselbe getan zu haben.«
»Aus eben diesem Grund werdet ihr mich nicht begleiten.«
Am nächsten Morgen brachen sie auf, als die Sonne über den Horizont stieg. Sie bildeten eine sonderbare Prozession. Sir Heil auf einem Fuchs, Brienne auf ihrer großen grauen Stute, Podrick Payne auf seinem Klepper mit dem Senkrücken und Septon Meribald, der mit seinem Bauernspieß neben ihnen herging und einen kleinen Esel sowie einen großen Hund führte. Der Esel trug eine so schwere Last, dass Brienne halb fürchtete, sein Rücken würde darunter brechen.
»Essen für die Armen und Hungrigen in den Flusslanden«, hatte Septon Meribald ihnen an den Toren von Maidenpool erklärt. »Saatgut und Nüsse und Trockenobst, Haferflocken, Mehl, Gerstenbrot, Dreiräder gelber Käse vom Gasthaus am Narrentor, Salzfisch für mich, Salzhamme für Hund. Oh, und Salz. Zwiebeln, Karotten, Rüben, 2 Säcke Bohnen, 4 mit Gerste und 9 mit Orangen. Ich habe eine Schwäche für Orangen, muss ich gestehen. Diese hier habe ich von einem Seemann, und wie ich fürchte, werden das die letzten sein, die ich bis zum Frühjahr zu sehen bekomme.«
Meribald war ein Septon ohne Septe. Er stand in der Hierarchie des Glaubens nur eine Stufe über einem Bettelbruder. Von seinesgleichen gab es Hunderte, eine raue Schar, deren demütige Aufgabe darin bestand, von einem Kuhdorf zum anderen zu wandern, dort die heiligen Dienste zu zelebrieren, Ehen zu schließen und Sünden zu vergeben. Von denjenigen, die er besuchte, erwartete er Obdach und Essen, da die meisten jedoch so arm waren wie er, konnte Meribald nicht lange an einem Ort verweilen, ohne seinen Gastgebern zur Last zu fallen. Freundliche Gastwirte erlaubten ihm manchmal, in der Küche oder dem Stall zu schlafen, und außerdem kannte er Septeien und Kastelle und sogar einige große Burgen, in denen er Gastfreundschaft fand. Wo solche Orte nicht in der Nähe waren, schlief er unter Bäumen oder Hecken.
»In den Flusslanden gibt es viele schöne Hecken«, sagte Meribald. »Die Alten sind die Besten. Nichts geht über eine 100-jährige Hecke. Darin schläft man so gemütlich wie in einem Gasthaus, nur dass man sich weniger Sorgen wegen Flöhen zu machen braucht.«
Der Septon konnte weder lesen noch schreiben, wie er unterwegs fröhlich eingestand, doch er kannte 100 verschiedene Gebete auswendig
und konnte lange Passagen aus dem siebenzackigen Stern rezitieren. Mehr wurde in den Dörfern nicht benötigt. Er hatte ein runzliges, wettergegerbtes Gesicht, einen grauen Haarschopf und Falten in den Augenwinkeln. Obwohl er ein großer Mann von 6 Fuß war, beugte er sich beim Gehen so weit vor, dass er viel kleiner wirkte. Seine Hände waren groß und ledrig, die Knöchel rot, und unter den Nägeln saß Dreck. Dazu hatte er die riesigsten Füße, die Brienne je gesehen hatte, nackt und schwarz und hart vom Horn.
»Ich habe seit 20 Jahren keine Schuhe mehr getragen«, erzählte er Brienne. »Im ersten Jahr hatte ich mehr Blasen als 10 und meine Sohlen bluteten wie Schweine, wenn ich über harte Steine wanderte. Doch ich betete, und der Schuster oben verwandelte meine Haut in Leder.«
»Es gibt keinen Schuster oben«, wandte Podrick ein.
»Doch, den gibt es, Bursche. Vielleicht nennst du ihn nur anders. Sag mir, welchen der 7 Götter magst du am liebsten?«
»Den Krieger«, erwiderte Podrick ohne Zögern. Brienne räusperte sich. »In Evenfall behauptete der Septon meines Vaters stets, es gebe nur einen Gott.«
»Einen Gott mit 7 Aspekten, so ist es, Milady, und ihr habt recht, darauf hinzuweisen, aber das Mysterium der 7, die einer sind, ist für das einfache Volk nicht so einfach zu verstehen, und ich bin ebenfalls nur ein einfacher Mensch. Daher spreche ich von den 7 Göttern.«
Meribald wandte sich wieder an Podrick.
»Ich habe noch keinen Jungen kennengelernt, der nicht den Krieger liebte, doch ich bin alt. Und aus diesem Grunde verehre ich den Schmied. Denn was hätte der Krieger ohne seine Arbeit zu verteidigen? In jeder Stadt und jeder Burg gibt es einen Schmied. Sie stellen die Pflüge her, die wir brauchen, um unsere Saat auszubringen, die Nägel, die wir zum Bau der Schiffe brauchen, Hufeisen für unsere treuen Pferde, die glänzenden Schwerter unserer Lords. Niemand kann den Wert eines Schmieds bezweifeln. Und deshalb haben wir zu seinen Ehren einen der 7 benannt. Aber ebenso hätten wir ihn den Bauern oder den Fischer nennen können, den Zimmermann oder den Schuster. Welche Arbeit er verrichtet, spielt keine so große Rolle. Viel wichtiger ist,